Herzlich willkommen. Wir haben heute eine wirklich faszinierende Persönlichkeit vor uns.
Angela Davis.
Absolut. Sie haben uns ja zwei Quellen mitgebracht, einen sehr ausführlichen Wikipedia-Artikel und einen Beitrag von der Lernplattform MOOKit.
Richtig.
Und unsere Mission heute ist es, aus diesen Texten so ein bisschen das Leben, die Ideen und ja auch die Kontroversen einer der bekanntesten Denkerinnen unserer Zeit herauszuarbeiten.
Genau. Und Davis ist ja mehr als nur eine historische Figur. Sie ist Aktivistin, sie ist Philosophin, eine Symbolfigur, deren Arbeit, ich meine, bis heute Debatten über Rassismus, Justiz und Kapitalismus prägt.
Mhm.
Wir werden uns ansehen, wie ihre persönliche Geschichte eigentlich ihre Theorien geformt hat.
Okay, packen wir das mal aus. Beginnen wir doch ganz am Anfang an einem Ort und in einer Zeit, die sie fundamental geprägt haben.
Das ist der richtige Ansatz.
Angela Davis wurde am 26. Januar 1944 in Birmingham, Alabama, geboren. Das war damals also ein richtiges Zentrum der Rassentrennung.
Ein Epizentrum, ja?
Ihr Wohnviertel wurde sogar Dynamite Hill genannt.
Ein furchtbarer Name.
Ja, wegen der vielen Bombenanschläge des Ku Klux Klan gegen schwarze Bürgerrechtler.
Und diese Gewalt war für sie ja nicht abstrakt. 1963 starben bei einem Anschlag auf die 16th Street Baptist Church 4 Mädchen.
Und die kannte sie persönlich?
Sie kannte sie persönlich. Diese frühe Konfrontation mit rassistischem Terror ist wirklich der Schlüssel zum Verständnis ihres gesamten Lebenswegs.
Trotzdem hat sie es geschafft, sich einen, naja, beeindruckenden akademischen Weg zu bahnen.
Absolut.
Mit 15 schon ein Stipendium für eine Privatschule in New York, wo sie dann auch erstmals mit dem Marxismus in Berührung kam.
Mhm.
Dann Studium an der Brandeis University bei einem sehr, sehr bekannten Namen, Herbert Marcuse.
Und was hier so faszinierend ist, ist diese transatlantische intellektuelle Reise.
Ja.
Auf Marcuses Vermittlung hin studierte sie nämlich ab 1965 in Frankfurt am Main.
In Frankfurt. Bei den ganz Großen der Frankfurter Schule.
Genau, bei Theodor W. Adorno und Max Horkheimer. Und sie schloss sich dort auch dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund, dem SDS, an, protestierte gegen den Vietnamkrieg.
Sie hat also die radikalen Bewegungen auf beiden Seiten des Atlantiks nicht nur miterlebt, sondern mitgestaltet.
Ganz genau.
Nach ihrer Rückkehr in die USA 1967 stürzte sie sich dann ja voll in die Bürgerrechtsbewegung.
Mhm.
Sie war Mitglied im Student Nonviolent Coordinating Committee, SNCC, war kurz bei den Black Panthers und trat 1968 dann dem Che Lumumba Club bei.
Ja, einem afroamerikanischen Kreis der Kommunistischen Partei der USA, der CPUSA.
Und diese Mitgliedschaft in der CPUSA wurde dann zum Wendepunkt?
Absolut. 1969 bekam sie eine Dozentenstelle an der University of California in Los Angeles.
UCLA.
Wurde aber 1970 schon wieder entlassen, als ihre Parteizugehörigkeit bekannt wurde.
Und das war erst der Anfang?
Nur der Anfang.
Und hier wird's jetzt richtig interessant. Es kommt zu einer Anklage, die sie weltweit berühmt gemacht hat.
Ja.
Es ging um Forge Jackson, ein Mitglied der Black Panthers im Gefängnis.
Richtig. Und sein 17-jähriger Bruder Jonathan versuchte dann im August 1970 eine bewaffnete Befreiungsaktion in einem Gerichtssaal.
Und das ist ja katastrophal gescheitert.
Völlig. Dabei starben 4 Menschen, inklusive Jonathan Jackson und auch ein Richter.
Aber was war jetzt die Verbindung zu Angela Davis?
Das ist der entscheidende Punkt. Die Tatwaffe war auf Angela Davis registriert.
Ah, okay.
Daraufhin wurde sie vom FBI auf die Liste der 10 meistgesuchten Verbrecher gesetzt.
Eine Akademikerin auf der Most Wanted-Liste?
Man muss sich das mal vorstellen. Sie wurde verhaftet und wegen Mordverdachts und Unterstützung des Terrorismus angeklagt. Ihr drohte die Todesstrafe.
Und das hat dann diese riesige internationale Protestwelle ausgelöst.
Genau.
Besonders in der DDR gab es ja diese massive Solidaritätskampagne unter dem Motto 1 Million Rosen für Angela Davis.
Ja, Tausende haben ihr Rosenpostkarten ins Gefängnis geschickt.
Wahnsinn. Nach 16 Monaten in Untersuchungshaft wurde sie dann 1972
nach einem aufsehenerregenden Prozess
in allen Anklagepunkten freigesprochen.
Richtig. Und nach dem Freispruch setzte sie ihre akademische Laufbahn fort.
Und wo hat sie dann promoviert?
An der Humboldt-Universität in Ost-Berlin.
In Ost-Berlin, interessant.
Und ihre Arbeit konzentriert sich dann immer stärker auf die Verbindungen zwischen Rasse, Klasse und Geschlecht. Sie hat einen zentralen Begriff popularisiert, den Rassenkapitalismus.
Was genau bedeutet das?
Also die Theorie besagt im Grunde, dass Rassismus und Kapitalismus untrennbar miteinander verwoben sind.
Okay.
Dass das kapitalistische System historisch auf rassistische Ausbeutung, also Sklaverei, aufgebaut wurde und diese Strukturen bis heute nutzt, um Ungleichheit aufrechtzuerhalten.
Also kein Fehler im System, sondern Teil des Systems.
Genau das ist der Punkt.
Ein weiterer Schwerpunkt Ihrer Arbeit ist ja das Justizsystem. Sie spricht da vom Gefängnis-Industriekomplex.
Ja, sie kritisiert eben die Verflechtung von wirtschaftlichen Interessen privater Unternehmen mit dem Strafvollzug.
Also im Grunde eine Industrie, die von Häftlingen profitiert.
So sieht sie das. Sie ist eine der prominentesten Stimmen der Bewegung zur Abschaffung von Gefängnissen, dem Abolitionismus.
Mhm.
Und hat dazu ja auch das bekannte Buch Are Prisons Obsolete geschrieben. Sie argumentiert halt, dass Gefängnisse keine Lösung für gesellschaftliche Probleme sind, sondern sie eher verschärfen.
Sie ist ja auch politisch immer aktiv geblieben.
Absolut.
1980 und 84 kandidierte sie sogar erfolglos als Vizepräsidentin für die Kommunistische Partei. Aber ihr Engagement hat auch zu einiger Kritik geführt.
Richtig. Der russische Dissident und Nobelpreisträger Alexander Solschenizyn zum Beispiel.
Was hat er ihr vorgeworfen?
Er warf ihr vor, sie sei blind für die Unterdrückung politischer Gefangener in der Sowjetunion und im Ostblock.
Also eine Doppelmoral.
Genau. Er behauptete, sie habe sich geweigert, sich für tschechische Dissidenten einzusetzen. Eine Aussage, die Davis allerdings bestritt.
Und selbst ihr Mentor Marcuse war kritisch, oder?
Ja, auch ihr ehemaliger Mentor Herbert Marcuse kritisierte ihre Nähe zu den autoritären Regimes in Osteuropa.
Und auch in jüngerer Zeit gab es Kontroversen, stimmt's?
Ja, absolut. Ihre Unterstützung für die antizionistische BDS-Bewegung, also Boycott, Divestment and Sanctions,
führte dazu, dass das Birmingham Civil Rights Institute ihr 2019 zunächst einen Bürgerrechtspreis verweigert hat.
Genau, was für eine Ironie. Sie haben sich später aber entschuldigt und ihn ihr doch noch verliehen.
Und nach dem Terrorangriff der Hamas 2023?
Da solidarisierte sie sich in einem offenen Brief mit dem palästinensischen Volk und verurteilte das Vorgehen Israels. Also sie bleibt sich da treu.
Die Quellen erwähnen auch noch kurz Privates.
Ja, sie war von 1980 bis 1983 verheiratet und hat sich 1997 in einem Interview als lesbisch geoutet.
Wenn wir uns das alles ansehen, von der DDR, die ihr die Ehrenbürgerwürde von Magdeburg verlieh, bis zu den Rolling Stones und John Lennon, die Songs über sie geschrieben haben,
ist ihr kultureller Einfluss unbestreitbar.
Absolut.
Sie wurde zu einer globalen Ikone des Widerstands. Ihre Arbeit hat die akademische Welt, besonders die Feminist Studies und African American Studies, nachhaltig geprägt.
Und heute?
Sie ist heute emeritierte Professorin an der University of California in Santa Cruz und eine weltweit gefragte Rednerin.
Was bleibt also als Kern ihrer Botschaft, wenn man das alles zusammenfasst?
Die unbedingte Notwendigkeit, Unterdrückungsmechanismen in ihrer Gesamtheit zu betrachten.
Also nicht nur einzelne Aspekte?
Genau, sie hat immer wieder die Verbindungen zwischen Rassismus, Sexismus und wirtschaftlicher Ausbeutung aufgezeigt und fordert uns halt auf, nicht nur Symptome zu bekämpfen, sondern die grundlegenden Strukturen in Frage zu stellen.
So, was nehmen wir also aus dieser Analyse mit? Angela Davis ist eine Figur voller Komplexität.
Und voller Widersprüche.
Eine brillante Akademikerin, die durch einen Kriminalfall zur weltweiten Ikone wurde. Eine Kommunistin, die in der DDR gefeiert, aber von Dissidenten kritisiert wurde.
Und eine Denkerin, deren Ideen über Rassismus und das Gefängnissystem heute vielleicht relevanter scheinen als je zuvor.
Ja.
Ihre Lebensgeschichte zeigt eindrücklich, wie eng persönliches Erleben, politischer Kampf und theoretische Arbeit miteinander verknüpft sein können.
Mhm.
Sie zwingt uns, über die grundlegenden Annahmen unserer Gesellschaft nachzudenken.
Und das führt uns zu einem letzten Gedanken für Sie zum Weiterdenken. Davis' radikalste Forderung ist vielleicht die nach der Abschaffung der Gefängnisse.
Ja, das ist für viele schwer vorstellbar.
Genau. Aber stellen Sie sich für einen Moment vor, unsere Gesellschaft würde diesen Weg einschlagen. Welche alternativen Formen von Gerechtigkeit, Sicherheit und gesellschaftlichem Zusammenhalt müssten wir erfinden, um das Gefängnis als Institution überflüssig zu machen?